Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen. Und wie immer nehmen sich viele Menschen zum Jahreswechsel, nehmen den Jahreswechsel zum Anlass für das neue Jahr, gute Vorsätze fassen. Und beliebte gute Vorsätze sind Stressabbau, verbesserte Ernährung zur Förderung der Gesundheit, mehr Sport zu treiben, um vielleicht sein Gewicht zu reduzieren oder einfach um seine Fitness zu verbessern, mit dem Rauchen aufzuhören, den Alkoholgenuss zu reduzieren. Das sind so einige sehr gängige, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Aber diese Vorsätze beziehen sich jetzt alle im Grunde auf meinen eigenen persönlichen Lebensbereich. Damit diene ich in erster Linie mir selbst. Aber es gibt eben auch gute Vorsätze, die darüber hinausgehen, die mir sicher auch selber dienen, aber wo dann andere auch effektiv was von haben, wenn ich das soziale Umfeld mit einbeziehe. Wenn ich mir mehr Zeit nehme für meine Freunde oder für meine Familie. Und als Christen können wir für unsere guten Vorsätze auf jeden Fall Gott noch mit hineinnehmen. Mein Verhältnis zu Gott kann ich prüfen und kann sagen, vielleicht an diesen Stellen kann ich mich intensiver mit ihm beschäftigen, kann ich mehr auf sein Wort hören. Und eben auch mein Verhalten in der Familie und zu meinen Mitmenschen, mein Verhältnis zur Gemeinde, all das kann ich auch nochmal zum Anfang des Jahres vielleicht mal überprüfen und sagen, da könnte ich vielleicht im Lichte der Schrift was dran tun. Und wenn wir eben über Vorsätze in diesem Bereich nachdenken, dann macht es Sinn, den heutigen Predigttext zu betrachten. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 3. Ihr habt es abgedruckt auf eurem Blatt. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. In diesem Text spricht Petrus Ermahnungen aus, die sehr gut zu einem Neuanfang passen, die wir uns aber tatsächlich jederzeit, nicht nur zum Jahresbeginn, zu Herzen nehmen können. Wir sollen also einmal schlechte Eigenschaften ablegen und wir sollen uns nach Gottes Wort ausstrecken. Und das eben nicht nur nach einer Neugeburt im Glauben, wenn wir frisch zum Glauben gekommen sind, sondern dass wir das immer wieder an uns überprüfen. Auch als gute Vorsätze für ein neues Jahr. Diese doppelte Ermahnung, die wir jetzt in unserem Predigttext heute lesen, die schließt sich nahtlos an die vier Ermahnungen, die diesem Predigttext vorausgehen. Beginnend in 1. Petrus 1, Vers 13. Da geht es einmal im Vers 13 darum, setzt eure Hoffnung auf Gott. In Vers 15, seid heilig wie Gott. Und in Vers 17, fürchtet Gott. Diese ersten drei Ermahnungen beschreiben das Verhältnis des gläubigen Christen zu Gott. Und mit jeder dieser Ermahnungen haben wir uns in den verschiedenen Predigten schon beschäftigt. Sie charakterisieren den Gläubigen in seinem Verhältnis zu Gott. Und die vierte Ermahnung, die finden wir in Vers 22, die heißt, habt einander lieb aus reinem Herzen. Habt eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt ihr euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Hier richtet sich die Ermahnung jetzt den Blick nicht vertikal nach oben, sondern horizontal in Richtung unserer Geschwister in der Gemeinde. Also verschieben sich die Ermahnungen von in richtiger Weise mit Gott leben zu wie in richtiger Weise in der christlichen Gemeinschaft leben. Und heute, Die fünfte Ermahnung, die wir im heutigen Text behandeln, die richtet sich eben auch wieder auf das Zusammenleben in der christlichen Gemeinschaft. Und damit kommen wir zum ersten Predigtpunkt. Gute Vorsätze für das Leben als Christ. Die Verse 1 bis 2a. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Durch das Nun ist der heutige Abschnitt mit dem vorherigen verbunden. Es geht also darum, dass um das Verhältnis eben in der Gemeinde. Seid, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Und jetzt geht es eben um das Zusammenleben der Christen in der Gemeinde. Und das ist eben dann einmal das Ablegen der schlechten Eigenschaften und gleichzeitig das Verlangen nach Gottes Wort. Petrus fordert die Gemeinde in Kleinasien auf, schlechte, aber leider sehr menschliche Eigenschaften abzulegen. Wir haben also einmal die Bosheit. Im Grunde ist das ein mit Wissen und Vorsatz den göttlichen Gesetzen zuwiderhandeln. Wir haben eben in der Lesung sehr ausführlich gehört, wie David mit einer großen Versuchung umgegangen ist. Er ist ihr erst erlegen und dann hat er versucht, sie zu vertuschen und dann hat er, weil das Vertuschen im ersten Moment nicht geklappt hat, hat er sogar noch einen oder vermutlich mehrere Menschen umgebracht, nur damit er mit sauberer Weste irgendwo dasteht. Aber Gott hat das alles gesehen, das haben wir zum Schluss gehört. Es hat Gott nicht gefallen, was David gemacht hat. Und es geht weiter und wir wissen, dass David dafür bestraft wurde. Wir sehen also, dass diese Bosheit, die David da gezeigt hat, also auch dieses Erliegen an den Versuchungen, dass uns das auch passieren kann. Vielleicht nicht in dieser Form, weil wir auch nicht die Macht haben. Aber stellen wir vor, wir hätten die Macht. Es wäre uns leicht, so etwas zu vertuschen. Man muss es halt alles so sozusagen im Verhältnis sehen seines eigenen Lebensumfeldes. Dann haben wir den Betrug, den wir ablegen sollen. Betrug, sagen wir, im Grunde betrügen wir niemanden. Aber sehr schnell sind wir dabei, Steuerhinterziehung zu machen. Dass wir vielleicht Schwarzarbeit unterstützen. Und dazu spricht Jesus in Lukas 20 auf die Frage, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Da sagt er, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So können wir nicht irgendwo mit unserem eigenen Rechtsgefühl argumentieren, sondern wir sind der öffentlichen Rechtsprechung unterworfen und müssen uns dem beugen und eben keine krummen Dinge machen, wo wir unter Umständen leicht verführt werden. Oder als drittes sollen wir ablegen die Heuchelei, dass wir vorne herum zu jemandem freundlich sind, aber hinten dann im Grunde missgünstig. So wie Jesus es den Pharisäern vorgeworfen hat in Matthäus 23. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Das heißt, wir müssen unsere Glaubenswerke zeigen. Also wenn wir Glaubenswerke zeigen, dann müssen wir eben auch die Glaubensinhalte leben. Also das, was wir in der Schrift lesen, das, was wir predigen, das müssen wir dann auch, das muss nach außen sichtbar werden. Oder den Neid. Das heißt, dass wir einem anderen seinen Erfolg, den er hat, nicht gönnen. Und Neid wird in vielen Stellen in der Bibel als schlechte Eigenschaft aufgeführt. Es fängt an mit 1. Mose 37, da geht es um die Brüder von Josef. Geht weiter in den Psalmen, in den Sprüchen, in Jesaja, Matthäus, Markus, Apostelgeschichte und verschiedene Briefe von Paulus. Neid ist eine ganz schwierige Eigenschaft, die immer wieder in uns aufbricht. Und in den 10 Geboten heißt es, 2. Mose 20, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, noch alles, was dein Nächster hat. Wir dürfen mit dem zufrieden sein, was Gott uns schenkt. Und in dieser Aufzählung von Petrus jetzt abschließend die üble Nachrede. Also wenn wir hinterm Rücken schlecht über andere sprechen. Dazu auch nochmal die 10 Gebote. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Das heißt, wir sollen natürlich bei der Wahrheit bleiben. Diese Eigenschaften finden wir in der Welt häufig und sie machen das Zusammenleben im Grunde unerträglich. Einiges, was ich aufgezählt habe, finden wir auch bei uns noch in unserem Leben. Gerade die Bosheit, die im Grunde ja alles umfasst, sie kann uns jederzeit überkommen. Wenn selbst David, der von Gott so reich gesegnet war, der zu dem Zeitpunkt, wo er in diese Sünde gefallen ist, schon so viel erlebt hat mit Gott, wie Gott ihn bewahrt hat. Und trotzdem ist er dieser Versuchung erlegen. Wie können wir uns dann davon freimachen und sagen, das wird uns nicht passieren? Wir stehen beständig in dieser Gefahr. Wir können nicht sagen, Bosheit liegt mir fern. Mir kann das nicht passieren. Wir müssen wachsam sein. Die Gläubigen in Kleinasien, an die der Brief gerichtet ist, die erlitten Verfolgung und Benachteiligung und waren dadurch ganz sicher angefochten. Und die Versuchung, die war gewiss groß, den Peinigern ebenfalls Schaden zuzufügen, sofern die Möglichkeit dazu bestand. Sei es durch persönliche Bereicherung, über kleine Betrügereien oder das gefällige Verbreiten von Gerüchten. Hierfür mögen sie für sich persönlich eine Rechtfertigung gefunden haben. Doch für Petrus ist das nicht ausreichend. Mit seiner apostolischen Vollmacht ermahnt er die jungen Christen in Kleinasien, all das abzulegen. Aber damit nicht genug. In Vers 2 zeigt Petrus, wie die Gläubigen diese schlechten Eigenschaften ablegen können. Er fordert sie zu einem Verlangen nach dem Wort auf. Wir lesen in 2a. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Hier geht es Petrus um das Verlangen nach Gottes Wort. Im Gegensatz zu dem weltlichen Verlangen, das wir hatten, bevor wir zu Christus gehörten, was Petrus im Grunde ja auch in den vorherigen Versen schon aufgeführt hat, dass wir eben erlöst sind vom nichtigen Wandel nach der Väterweise, so wie es in Vers 18 steht. Und in Kapitel 2, Vers 11 kommt es nochmal, da fordert er auf, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden. Petrus geht es bei seiner Aufforderung nach dem Verlangen nach dem Wort nicht um die Art des persönlichen Bibelstudiums zu Hause oder darum, besonders fleißig am Gottesdienst teilzunehmen oder an anderen Gemeindeveranstaltungen. Dieses Zeigen des Dabeiseins ist für ihn nicht das Wesentliche. Das wird kommen. Dieses Zeigen ist nicht das Wesentliche, sondern es geht ihm um den inneren Durst nach Gottes Wort. Gottes Wort zu hören und zu lesen. Es geht um das innere Verlangen, was er bei den Christen wecken möchte. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in den Worten neugeborene Kindlein aus Vers 2. Denn dieser Ausdruck entspricht dem Wiedergeboren aus Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat, wie es in verkürzter Form in Vers 3 steht. Und diese Wiedergeburt entspricht der Neugeburt eines Menschen. Der Tod in seinen Sünden war und jetzt den auferstandenen Jesus Christus, durch den auferstandenen Jesus Christus wiedergeboren ist. Diese Wiedergeburt geschieht durch das Wort des lebendigen Gottes. In 1 Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Die Christen sind also wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, also aus Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort. Johannes 1, Vers 14. Neugeborene Kinder haben ein unglaubliches Verlangen nach Muttermilch. Trotz ihrer Hilflosigkeit setzen sie alles daran, was sie können. Sie setzen alles in Bewegung. Und in der Regel ist es im Grunde nur unaufhörliches Schreien. Aber sie setzen alles daran, diese Milch zu bekommen. Sie haben einen Heißhunger danach. Und sie lassen sie machen ihr Verlangen deutlich. Und sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen, dass sie diese Milch wollen. Und diese Milch brauchen sie zum Leben, die neugeborenen Kinder. Die Babys. Und als wiedergeborene Christen sollen wir ein ebensolches Verlangen haben. Wir sollen jetzt ein geistliches Verlangen haben. Ein Verlangen nach dem Wort. Das soll uns treiben. Es ist eben auf jeden Fall die Schrift und es ist eben das fleischgewordene Wort. Jesus Christus. Denn die vernünftige, lautere Milch, nach der wir verlangen, ist das geistliche Wort. Und dieses geistliche Wort ist unsere Milch und diese Milch füttert die Gemeinde und führt uns zur Erkenntnis Gottes und zum Gebet und zur Unterweisung im Evangelium und zu treuem Gehorsam und zum Hören und Verstehen der Predigt von Gottes Wort. Der Wunsch nach geistlicher Nahrung ist der Wunsch einer jeden Gemeinde, die den Herrn kennen möchte und nach seinem Willen leben möchte. Und haben wir dieses echte Verlangen nach dem Wort Gottes, dann ist das begleitet davon, dass wir alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede ablegen. Denn das passt nicht zusammen. Leider überkommt uns das weltliche Verlangen immer wieder. Wir sind noch Sünder, zwar erlöst durch Christi Opfer am Kreuz, aber wir leben noch in dieser sündigen Welt, sehen die Versuchungen und mühen uns zu widerstehen. Aber unser sündiges Herz ist schwach. Und anstatt, dass wir uns dann auf Gottes Wort ausrichten, anstatt sich darauf zu besinnen, welchen Auftrag Gott uns mit der Wiedergeburt gegeben hat, fallen wir immer wieder in unsere alten Sünden zurück. Wir verharren dort und machen uns in der Gemeinde gegenseitig das Leben schwer, weil wir dem anderen Ansehen oder Beliebtheit neiden. Schnell fühlen wir uns in unserem Stolz verletzt. Sei es, weil wir den Eindruck haben, dass der Bruder in der Gemeinde besser predigt und deshalb beliebter ist. Oder sei es, weil die Kuchen von der Schwester in der Gemeinde besser schmecken als meine eigenen. Das sind jetzt Beispiele und soweit ich sie beurteilen kann, haben sie in unserer Gemeinde jetzt aktuell keine Relevanz. Um das nochmal klarzustellen. Aber sollten bei uns solche Gefühle, bei dir selbst, sollten solche Gefühle eine Rolle spielen, so sauge die lautere, nüchterne Milch auf, damit sie dich zur Besinnung bringt. Das ist das Gegenmittel, wenn du in diesen schlechten Eigenschaften gefangen bist oder du das Gefühl hast, du kommst da hinein. Und die Probleme entstehen in den Gemeinden, wenn das Verlangen nach diesen geistlichen Dingen nicht im Vordergrund steht. Und hierzu habe ich ein Beispiel aus unserer Vergangenheit dieser Gemeinde. Als wir vor 12 Jahren mit unserer Gottesdienstgemeinde in der Sprachschule eingezogen sind, die meisten von uns kamen aus der Landeskirche, aus einer schönen, frisch renovierten Kirche, ein wunderschönes Gebäude, Da haben viele die Funktionalität dieser, sagen wir mal, etwas sparsam eingerichteten Räume in der Sprachschule geschätzt und sind auch durch die Verkündigung zugerüstet worden. Aber einige, die haben sich an den Äußerlichkeiten der Räume gestört. Die waren mit der Qualität der Vorhänge nicht zufrieden, der Boden war zu dreckig, die Stühle und die Tische, das war alles so ein bisschen alt. Und sie haben sich dann nach der Ordnung und dem Glanz dieser und auch der Atmosphäre des Kirchengebäudes zurückgesehen. Und durch diese Dinge haben sie sich dann auch von der Verkündigung ablenken lassen und sind den Weg der Gemeinde eben in diese spärlich ausgerüsteten Räume nicht wirklich mitgegangen, nicht mit ganzem Herzen mitgegangen. Und tatsächlich sind die Geschwister, die dann sozusagen am meisten Sehnsucht nach diesen Räumlichkeiten hatten, die sind dann auch irgendwann zurückgegangen in die Landeskirche und haben eben für diese unter Äußerlichkeiten willen haben sie halt Kompromisse gemacht in den geistlichen Fragen. Das Verlangen nach dem Wort Gottes soll so intensiv sein wie das Verlangen der Babys nach der Milch. Den Babys ist es völlig egal, wie es drumherum aussieht. Denen geht es um die Milch. Die wollen für uns, die wollen Gottes Wort. Das ist das Entscheidende. Und sie sind eben dann voller Ungeduld und sie machen keine Kompromisse um der Sache, um der Milch willen, sondern sie sind eben darauf ausgerichtet. Sie sind nicht diplomatisch oder so etwas, sondern sie erwarten, dass eben ihr Verlangen nach der Milch gestillt ist. Und so soll es uns gehen, dass wir das Verlangen nach Gottes Wort, dass uns das umtreibt und dass uns das das Wichtigste ist. Denn für die Gemeinde stellt die vernünftige, lautere Milch die Grundlage für gesundes Wachstum dar. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den Petrus anschließt in 2b, gute Vorsätze für das geistliche Wachstum, 2b, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, wenn wir diese Milch trinken. Petrus ermahnt die Gemeinde zu diesem Verlangen, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und Petrus geht es hier nicht um zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde, sondern es geht um geistliches Wachstum des Einzelnen in der Gemeinde und damit dann um das Wachstum der gesamten Gemeinde. So wie es Eltern wichtig ist, dass das Kind durch die Nahrungsaufnahme wächst und gesund bleibt, so sorgt sich Petrus um das geistliche Wachstum der Gemeinden in Kleinasien. Es geht ihm hier um das Heil der Gläubigen und es geht ihm um die Bindung der Gläubigen zu Jesus Christus. Sie sollen sich durch die Aufnahme von Gottes Wort stärken. Petrus kann das geistliche Wachstum nicht befehlen. Doch kommt der Glaube durch das Wort und nicht unabhängig davon. Paulus schreibt im Brief an die Römer, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Da ist die Verbindung. Das Verlangen nach dem Wort Gottes ist für die Christen essentiell. Das Ablegen der schlechten Eigenschaften, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede, schafft Freiräume, die mit dem Wort Gottes gefüllt werden können. Die Kenntnis von Gottes Wort gibt den Christen Orientierung und hilft in den Versuchungen bewahrt zu bleiben, dient der Erkenntnis der eigenen Schuld, lässt uns das Erlösungswerk Christi erkennen und führt uns zum Heil. Petrus schafft mit dem Hinweis auf das Wachstum im Heil für die christlichen Gemeinden einen weiteren Anreiz, seine Ermahnungen ernst zu nehmen. Petrus stellt keine neuen Gesetze auf, sondern er zeigt, wozu das Verlangen nach Gottes Wort ebenfalls dient. Mit diesen Versen möchte Petrus das Verlangen wecken, statt Vorschriften über Bibellesen oder Bibelstundenbesuch zu machen. Aber er gibt ihnen die Zusage, dass das Verlangen nach Gottes Wort der Zunahme des Heils dient. Und gleichzeitig vergewissert er den Empfängern des Briefes, dass sie bereits um das Heil wissen. Vers 3. Da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der dritte Punkt. Gute Vorsätze basierend auf dem Heil durch Christus. Das Verlangen nach Milch haben die Babys intensiver, wenn sie einmal davon gekostet haben. Denn dann sind sie nicht mehr zu halten. Und ihr Heißhunger ist kaum zu stillen. Und genauso geht es den neugeborenen Kindern Gottes. Frisch Bekehrte haben ein sehr großes Verlangen, die ganze Schrift auf einmal zu verstehen und lesen mit großem Elan in Gottes Wort. Die frisch Bekehrten, die haben den Geschmack des Heils geschmeckt. Und den jungen Christen ist das Erlösungswerk Christi offenbart worden. Wer in der Wiedergeburt das Leben aus Gott empfing, der hat geschmeckt, dass, als er begnadigt wurde, dass der Herr gütig ist. Im Abendmahl haben wir Gelegenheit, diesen Geschmack ebenso zu erleben. Dafür hat Christus das Abendmahl eingesetzt, dass wir an sein Opfer am Kreuz erinnert werden. Gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, achtet darauf. In Vers 3 nimmt Petrus Bezug auf den Psalm 34, den wir heute zum Eingang gehört haben, zum Beginn des Gottesdienstes. In diesem Psalm lobt David Gott, dass er ihn beschützt hat. In Vers 7 bis 9. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung, aus der ich das vorlese. Die weiteren Verse des Psalms sind eine Prophetie auf Jesu Leiden am Kreuz und seine Bewahrung durch Gott, Vers 19 bis 21. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Und abschließend die Zusage der Erlösung durch Christus, Vers 22 und 23. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Christen in Kleinasien Psalm 34 ebenfalls kannten und durch das Zitat von Petrus nochmals auf die weiteren Inhalte des Psalms und seine Bedeutung hingewiesen wurden. Im Psalm 34 wird das Evangelium verkündigt. Christus ist für Sünder gestorben. Und all die, die ihre Sünden bekennen, finden durch Christi Opfer am Kreuz Vergebung. Und alle, die das Evangelium schon glauben durften, sind jetzt nochmals daran erinnert, dass diese Zusagen von einem ewigen Gott kommen, der vom Anfang der Welt bis in alle Ewigkeit lebt und regiert und dessen Zusagen ewige Gültigkeit haben. Kommen wir zum Schluss und fassen nochmal zusammen. Schauen wir uns die Ermahnungen von Petrus an die Gemeinden in Kleinasien noch einmal an und nehmen wir die Ermahnung für uns selbst als gute Vorsätze für das neue Jahr. Petrus kommt von der Ermahnung zu ungefärbter Bruderliebe in den vorhergehenden Versen und fordert uns heute auf, die schlechte Eigenschaften abzulegen. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Diese Eigenschaften sollen wir ablegen. Das gilt für unser Verhalten in der Welt, aber im Besonderen für unser Verhalten innerhalb der Gemeinde. Denn Bruderliebe ist nicht möglich, wenn uns diese Eigenschaften noch immer charakterisieren. An dieser Stelle möchte ich auf den Gemeindebund hinweisen, den wir in unserer letzten Gemeindeversammlung besprochen haben und der im Grunde ja nur eine Zusammenfassung unserer Gemeindeordnung ist. Das, aber eben der, dieser Gemeindebund hat die Ausrichtung auf das Zusammenleben in der Gemeinde. Und zwei Absätze des Gemeindebundes haben engen Bezug zu den Passagen aus dem 1. Petrusbrief, die Gegenstand der meiner beiden letzten Predigten waren. Nämlich einmal, wir wollen gemeinsam in brüderlicher Liebe als Gemeinschaft von Christen durch das Leben gehen, einander herzliche Fürsorge und Achtsamkeit entgegenbringen. Und wir wollen uns am Glück unseres Nächsten freuen und uns bemühen, die Lasten und Sorgen unseres Nächsten mitzutragen. Das ist das also. Wir sind einmal aufgefordert zur Bruderliebe und dann eben zum Ablegen dieser schlechten Eigenschaften. Mit den Inhalten des Gemeindebundes werden wir uns jetzt in diesem Jahr noch öfter und intensiver in den Predigten beschäftigen. Nehmen wir also das Ablegen von schlechten Eigenschaften als Vorsatz, so befinden wir uns im Einklang mit der Schrift und mit der Ordnung unserer Gemeinde. Gleichzeitig knüpfe ich heute mit meiner Predigt im Grunde an Jörgs Predigt an, die er am Silvesterabend über Epheser 4, Vers 3 gehalten hat. Das Predigtthema von Jörg war: Bleibt einander zugetan, die Bewahrung der Einheit der Gemeinde als bleibende Herausforderung für christliche Gemeinden. Christliche Einheit kommt von Gott und liegt in seinem Rettungshandeln begründet und besteht in liebenden Beziehungen. Lasst uns in Demut darum kämpfen, die christliche Einheit zu bewahren, da sie Gott verherrlicht. Die Einheit in der Gemeinde werden wir nur erreichen, wenn wir eben diese Ermahnungen, die Petrus uns heute oder die Petrus in seinem Brief geschrieben hat, wenn wir sie für uns beherzigen. Das wollen wir in diesem Sinne tun und einerseits das eine lassen, die schlechten Eigenschaften, die wollen wir lassen, und das andere, die zweite Ermahnung in diesen Versen befolgen, nämlich seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Also das Verlangen nach Gottes Wort soll uns in unserem Leben als Christ bestimmen. Hier geht es nicht um gesetzliche Vorgaben oder um sichtbares Handeln, sondern es geht um unsere innere Haltung, unser inneres Verlangen nach dem Wort Gottes, das so sehnsüchtig sein soll, wie Babys eben nach der Muttermilch lechzen. Denn der Glaube, der kommt aus dem Wort. Richtet sich das Leben in unserer Gemeinde auf geistliches Verlangen und Wachstum aus? Geistliches Wachstum. So dienen wir Gott auf die Weise, die ihm am meisten gefällt. All diese Vorsätze basieren auf dem Heil, das wir durch Christus erhalten haben. Und bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt schon erfahren haben. Da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Abschließen möchte ich mit zwei Bibelstellen. Zum einen mit den Versen, die dem Predigttext von Jörg vorausgegangen sind, aus dem Brief des Paulus an die Epheser, 4 Vers 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und zum anderen, aus Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Mit diesem Zusammenspiel wollen wir in das neue Jahr gehen. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wir wollen jetzt das Lied Nummer 682 singen. Jesus soll die Losung sein.